So, hier ist Index, das aktuelle Stadtmagazin, mit Gegenargumenten, mit Gegenstandpunkten. Heute im Studio Andreas Jans verantwortlich und mir gegenüber habe ich heute einen Gast sitzen, und zwar Professor Egbert Dozekal. Professor Dozekal ist hier an der Universität, an der Hochschule, in der Fachhochschule in Frankfurt Professor, und ich möchte ihn herzlich begrüßen. Hallo.
Hallo.
Und wir wollen uns heute unterhalten über die Studentenproteste, die zurzeit ja immer noch laufen. Die Studentenproteste gegen die Hochschulgebühren und die Studiengebühren. Und wir wollen beleuchten, was eigentlich dahinter steckt, was die Hochschulreform eigentlich für Zwecke derzeit hat, was die Hochschule, die so neu eingerichtet wird, eigentlich mit den politischen Vorgaben, die derzeit gemacht werden, anfängt, wie sie umgestaltet wird, wie sie eingerichtet wird. So, fangen wir doch an. Die Studenten protestieren. Sie protestieren gegen Studiengebühren, die in Hessen geplant sind. Was ist Ihre Analyse?
Gut, zu den Studiengebühren und dem Protest dagegen ist natürlich das Erste klar. Studiengebühren setzen neue Bedingungen fürs Studium. Die Studierenden sind betroffen davon. Das ist kein Wunder, denn in Zukunft sollen eben Studenten für das Studium zahlen, was bislang gebührenfrei war. Und schon jetzt müssen 2/3 aller Studierenden fürs Studium arbeiten, das dann in Zukunft mindestens 500 Euro pro Semester mehr kosten wird. Das ist die eine Seite. Der Protest bleibt aber nicht dabei. Und dazu will ich schon noch etwas sagen. Schon die Empörung, eigentlich dürfte das nicht sein, weist in eine etwas falsche Richtung. Es ist die eine Sache, man ist von Studiengebühren betroffen oder jetzt der Einführung der Studiengebühren, die ab Wintersemester 2007/2008 in Hessen geplant sind, ist betroffen. Und dann wäre die Frage, warum macht der Staat dies? Warum hat die hessische Landesregierung dieses beschlossen? Die Empörung lebt etwas davon, eigentlich dürfte das nicht sein. Und die Parolen, mit denen dann protestiert wird, gehen in die Richtung, dem Staat, der hessischen Landesregierung, die dieses Programm jetzt macht, vorzuwerfen, dass sie sich an lauter hohen Pflichten vergeht, nicht bloß am Geldbeutel des Studierenden. Also der Vorwurf lautet, diese Studiengebühren sind gegen die Verfassung in Hessen gerichtet. Sie sind gegen das hohe Gut Bildung gerichtet, das keine Ware werden darf. Sie sind gegen die Chancengleichheit gerichtet. Auch übrigens heißt der Vorwurf gegen das Anliegen der Landesregierung selbst, dass in Zukunft mehr hierzulande studieren sollen. Auch gegen den Bildungsstandard überhaupt, der dadurch nicht gestärkt, sondern geschwächt würde. Sprich, zusammengefasst, die Kritik und der Protest, der zum Ausgangspunkt hat, ich bin durch die Verteuerung des Studiums betroffen, geht in die Richtung, dem Staat und der hessischen Landesregierung vorzuwerfen, sie widerspreche mit ihren Studiengebühren ihren eigenen Prinzipien und Anliegen. Und da will ich einfach mal dagegen setzen, dass eigentlich ist das Komische an der Sache. Also eigentlich vergeht sich die hessische Landesregierung an dem, worum es ihr eigentlich in der Hochschule gehen müsste. Die Frage ist doch, warum macht die hessische Landesregierung das, was sie eigentlich gar nicht wollen kann? Vielleicht ist es ja auch eher umgekehrt. Die hessische Landesregierung hat ganz andere Anliegen, verfolgt ein anderes Interesse als das, was der Protest ihnen unterstellen will. Also es ist immer seltsam, dass der Protest auf die Identität raus will, also sagen will, eigentlich müsste doch die Landesregierung dem, was wir uns an Bildungspolitik vorstellen, entsprechen, wo die Differenz so offensichtlich wird, dass es zwei Paar Schuhe sind. Die Vorstellung der Studierenden an, es solle weiterhin gebührenfrei bleiben, in diesem speziellen Fall, wie es jetzt ist oder war, und die hessische Landesregierung, die eben auf die Einführung von Gebühren drängt und darauf Wert legt. Also die Frage wäre, was ist denn dieses Interesse, das die Regierung jetzt zur Einführung von Studiengebühren drängt?
Also das wäre dann der Übergang dazu, einen Moment Abstand zu nehmen von dem Appell an die hessischen Politiker, und ihnen nicht nur zuzurufen, na, zu eurem Besten, auch zu den Interessen, die ihr doch eigentlich haben müsstet, müsstet ihr uns anders behandeln, sondern das wäre ja der Übergang dazu zu sagen, warum machen die das wirklich, warum? Ne, weil auch das ist mir auch aufgefallen, was jetzt aus Ihrer Analyse herauskam, eigentlich verzichtet keiner der Protestanten auf der Straße, der Studierenden, darauf hinzuweisen, er sei eigentlich der bessere Bildungsminister, der bessere Kultusminister, der bessere Bildungsplaner für Deutschlands Zukunft. Und selbst wenn ganz kritische Ideale aufgebracht werden, es sind eigentlich immer Ideale der besseren Studienpolitik, der besseren Hochschulpolitik, und so sei die Hochschule und ihre Absolventen viel besser vorbereitet auf das, was sie sein müssten. Nie wird in Frage gestellt, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Hochschule auf der einen Seite, ihrer Finanzierung und Reformierung und den Zielen, die die Regierung derzeit hat. Beleuchten wir noch einfach einmal ausgehend von der Frage, jetzt sind Studiengebühren eingeführt worden. Ist das von der hessischen Regierung, so wie behauptet wird, ist das ein Mittel, um zu verhindern, dass möglichst viele Leute studieren? Wie sehen Sie das?
Das ist einer der Vorwürfe, der gemacht wird. Da will ich gleich noch drauf eingehen, will aber vorher noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Nochmal ausgehend von dem, man soll sich mal überlegen, warum die hessische Landesregierung, und sie ist ja nicht alleine dabei, es machen alle Landesregierungen, mehr oder minder, jedenfalls die CDU-geführten jetzt als erste, später werden die SPD-geführten folgen, führen Studiengebühren ein. Und es ist nicht so, dass dies mit irgendeinem Bedauern gemacht würde. Es ist auch nicht so, dass man sagt, das müssen wir leider tun, sondern die Einführung der Studiengebühren ist explizit gedacht als ein Mittel zur Effektivierung des Studiums. Dergestalt, dass nach der einen Seite, das ist keine Frage, da lässt man auch keinen Zweifel offen, eine neue Einkommensquelle für die Finanzierung der Hochschulen gesucht und gefunden ist, nämlich die Beteiligung der Studierenden selbst daran. Das ist die eine Seite. Die andere ist aber, dabei bleibt es nicht, sondern es ist explizit gedacht daran, dass Hochschulgebühren, Studiengebühren ein Mittel zur Effektivierung des Studiums dergestalt sind. Ideologisch trägt sich das vor als Studierende, die zahlen, sind motiviert, studieren schneller, kürzer, effektiver, und da ist ja auch tatsächlich was dran, denn wenn man für das Studium zahlt, beziehungsweise ein längeres Studium die Verschuldung steigert, dann muss es notgedrungen das Interesse des Studierenden sein, sein Studium zu effektivieren, zu rationalisieren, möglichst schnell das Studium zu absolvieren und dann möglichst früh dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Das ist übrigens die volkswirtschaftliche Kalkulation, die dahinter steht. Also mit den Studiengebühren reißt tatsächlich ein, sagen wir mal, verschärfter Sachzwang ein, der für den Studierenden heißt, er muss sich einer anderen Studienökonomie befleißigen. Er muss zielsicher, zielgerichtet studieren, er muss sich das Fach ausruhen, danach, was er möglicherweise die besten Arbeitsmarktperspektiven hat. Er muss schnell studieren, er kann sich einen Studienplatzwechsel nicht mehr leisten, er kann sich auch ein Durchfallen durch die Prüfung nicht leisten, er muss beim Studium gucken, was ist unbedingt notwendig für den Abschluss, was ist Luxus, den ich mir nicht mehr leisten kann. Das sind alles Anforderungen, denen er sich stellen muss, und das dafür sorgt, oder wovon sich die Politiker auch erhoffen und erwarten, dass darüber schneller, effektiver, zielgerichteter studiert wird. Die andere Frage jetzt. Rechnet der Staat damit, ob oder wird darüber die Zahl der Studierenden sinken? Erstens, lässt der Staat es auf einen praktischen und die Regierungen lassen es auf einen praktischen Test ankommen, ob das Studierende abschrecken wird oder nicht. Der Vergleich mit anderen Ländern, in denen es längst Studiengebühren gibt, sagen wir mal Großbritannien oder den USA, hat gezeigt, die Studierendenzahlen sinken nicht, sondern liegen sogar höher. Also der Anteil der Studierenden an einem Jahrgang liegt in den USA oder in Großbritannien bei 40%, in Deutschland bei 30%. Also liegt sogar höher. Und die Regierungen, die Landesregierungen, die hessische Landesregierung verlässt sich darauf, dass es sich auch niemand leisten kann, nicht zu studieren, wenn er an die höheren Posten in der Hierarchie der Berufe kommen will. Also der ganze Punkt, dass es ja für denjenigen, der einem niederen Job und schlecht bezahlten Job entkommen will, etwas anderes als ein Studium, um an die höheren Posten in der Berufshierarchie, die besser gestellten Posten, ranzukommen, nicht bleibt. Und insofern die Regierungen auf den Aufstiegswillen, der im Volk existiert, bauen und auch darauf bauen, dass die höhere Verschuldung keinen abhält vom Studieren, sondern eben dafür sorgt, dass umgekehrt schneller, effektiver und so weiter studiert wird.
So, da sind wir wieder. Index, das aktuelle Stadtmagazin, Gegenstandpunkte heute. Und im Studio habe ich Professor Egbert Dotzekal. Wir diskutieren heute über Studiengebühren, Hochschulreform. Und wir haben uns eben gerade darüber verständigt, es ist seltsam, dass der Studentenprotest, der sich daran entzündet, dass ziemlich hohe Studiengebühren in Hessen eingeführt werden sollen, einfach nicht um die Gründe kümmert, die nicht gut sind, aber sich einfach ein Stück weit ignorant zu den Gründen stellt, mit denen die Landesregierung in Hessen und die anderen Landesregierungen in der Bundesrepublik jetzt ihr ganzes Hochschulwesen auf den Kopf stellen. Tatsächlich, es ist nicht so, dass zum Nutzen der Studenten und ihres Lernens Hochschulgebühren eingeführt werden. Wie könnte durch eine höhere Bezahlung das Lernen besser werden? Aber die Gründe, die wir eben schon angeführt haben, werden, ein wenig schon zur Kenntnis genommen, aber gleichzeitig ignoriert, indem man sagt, die bessere Hochschulreform wäre, uns einfach diese Gebühren zu überlassen, diese Gebühren uns zu erlassen. So, jetzt müssten wir noch einmal einen Gedanken darauf verwenden, wenn Hochschulgebühren eingeführt werden, dann, das ist ein Vorwurf, dann werden Leute, die weniger Geld haben, die aus einem weniger guten Hause kommen, sich ein Studium weniger leisten können. So ist es ja wohl, oder?
Ja, da ist kein Zweifel daran, dass darüber, wie es heißt, die soziale Selektion verschärft wird. Die Frage ist auch da wiederum nur die, ist das ein Vorwurf, vor dem die hessische Landesregierung erschreckt und die deswegen, weil sie eigentlich dem Ideal der Chancengleichheit verpflichtet sein müsste, davon ablassen müsste? Auch hier ist es so, erstens, ja, es ist so, dass die Einführung von Studiengebühren das Studium teurer macht und erst recht teuer macht für diejenigen, die aus einem beschränkteren finanziellen Familienhintergrund heraus studieren. Für die wird es noch schwerer, teurer zu studieren, keine Frage. Nur ist es so, dass die Sache mit dem sozialen Numerus Clausus etwas gröber beschaffen ist, umfangreicher beschaffen ist, als das die Kritiker sehen. Denn das ganze Bildungssystem, auch jetzt schon, ist ein Numerus Clausus, wenn man es so ausdrücken will. Schon jetzt ist es doch so, dass die Wissensvermittlung ein Mittel der Selektion ist und 2/3 der Selektierten überhaupt nicht auf die Hochschule kommen. Auch jetzt ist es schon so, dass der Staat auf dem Standpunkt steht, dass diejenigen, die die Selektion, die nicht bestehen, eben kein Recht haben, auf die Hochschulen zu kommen und von daher dann dort auch und nur diejenigen, also er legt Wert darauf, dass diejenigen, die sich dann durchgesetzt haben, auch die Posten verdienen und sie bringen ja auch das entsprechende Bewusstsein dann mit, es sich selbst verdient zu haben, an die höheren Posten gekommen zu sein und dann auch darüber das Recht zu haben, das Bewusstsein zu haben, den anderen Niedrigeren zu sagen, wo es lang geht. Das ist eigentlich der ganze Inhalt oder die Härte der Selektion, die an den Hochschulen stattfindet.
Man kann im Grunde genommen ja sagen, die Art und Weise, wie hier die Wissensvermittlung in unserer bürgerlichen Gesellschaft organisiert ist, mit Konkurrenz, jemand, der nicht schnell genug lernt, wird von weiterem Lernen ausgeschlossen, der wird gar nicht erst zugelassen zu Hochschulen, nein, der wird ja noch nicht mal zugelassen zur Realschule, zum Gymnasium, zum Abitur und so weiter. Diese Art und Weise festzulegen, diese Gesellschaft kennt jede Menge Kenntnisse, naturwissenschaftlicher oder sonst welcher Art, aber sie zu vermitteln, ist überhaupt gar nicht Zweck in dieser Gesellschaft. Im Gegenteil, die Leute werden in einer Selektion der schulischen und universitären Ausbildung ausgeschlossen, sortiert auf diejenigen, die nach oben dürfen, diejenigen, die unten die niederen Tätigkeiten zu verrichten haben, die schlecht bezahlt sind. Diese Einrichtung der Gesellschaft ist es ja gerade, die ausgeblendet wird, wenn man sagt, jetzt mit den Studiengebühren wird überhaupt der soziale Numerus Clausus eingeführt. Und selbstverständlich, die soziale Lage, na, die ist ja ein entscheidendes Kriterium, ob man nach oben kommt oder nicht. Das ist in dieser Gesellschaft offensichtlich ja überhaupt das, worauf es ankommt. Hast du was, bist du was? Diejenigen, die viel Geld haben, die brauchen eventuell noch nicht mal einen höheren Abschluss, weil da vermehrt sich das Geld von selber. Ne? Also das von daher zu einer solchen übel eingerichteten Gesellschaft, meiner Auffassung, passt es sehr gut zu sagen, naja gut, wenn dann von den Ärmeren nur die durchsetzungsfähigsten und härtesten sich in die besten Positionen durchsetzen können und dann ja Leute wie ihre Eltern es waren rumkommandieren können und ausnutzen und denen sagen, ihr seid Kostenfaktoren, euch rationalisiert man weg. Naja, wenn in diese Positionen meistens dann nur die Leute aus besserem Hause kommen, soll man das eigentlich unkritisiert lassen? Das wäre ja auch mal so eine Frage. So, hier sind wir wieder bei Index. Heute im Gespräch mit Professor Durzekay einige kritische Anmerkungen zu den Studiengebühren, zu den Studentenprotesten und warum sie ein wenig das verfehlen, was eigentlich wirklich von der hessischen Landesregierung angestrebt als Reformierung der kapitalistischen Ausbildung in Gang gesetzt wird. Die Studierenden vertreten, wenn sie jetzt ihre Proteste vorbringen, sehr häufig die Auffassung, bei der Bildung, da dürfe doch mit der Einführung der Studiengebühren nicht eine Kommerzialisierung einreißen. Da dürfe doch nicht quasi das, was sie jetzt mit ihrem Abitur als Zugangsberechtigung erworben haben, nämlich den freien Zugang zur universitären Bildung, das dürfe doch nicht wie eine Ware verschachert werden. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Also das Schlagwort von der Ökonomisierung der Hochschulen und die Parole Bildung ist keine Ware. Da kommt es sehr auf die Betonung bei der ganzen Geschichte an. In der Tat, zur Zeit wird, wenn man es so ausdrücken will, Bildung zur Ware in der Art und Weise, dass sie jetzt mit einem Preis für das Studieren belegt wird. Die Parole Bildung ist keine Ware, da, wie gesagt, es kommt sehr darauf an, wie ist es gemeint. Es ist eben nicht, oder es ist nicht gemeint als Kritik der Ware. Dann wäre es eigentlich insgesamt eine Kritik der Gestalt, dass eine Produktion, in der es um den Preis geht, um den geldwerten Reichtum, mit einer vernünftigen Produktion und Verteilung von Dingen unvereinbar ist. Denn da kommt es ja dabei an, darauf an, über wie viel Geldmittel jemand verfügt, um den Zugriff auf diesen Gebrauchswert zu nehmen. Das heißt, mit Ware ist immer der Ausschluss von den Gebrauchswerten verbunden. Also ist das im Prinzip eine Kritik, die auf alles in der Gesellschaft geht, denn alles ist Ware. Die Betonung liegt bei der Parole ja auch anders. Bildung sollte keine Ware werden. Bildung sollte keine Ware werden. Also die Betonung liegt mit der herrschenden Ökonomie der Ware. Hat man sich durchaus abgefunden, das ist normal. Aber dass Bildung, das hohe Gut, jetzt zur Ware werden soll, dass man für das Studium Gebühren entrichten soll, das ist der kritikable Punkt. Darauf richtet sich die Kritik. Und vielleicht nochmal ein Gedanke, wie wenig diese Kritik greift, ist derjenige. Man hat so eine hohe Meinung von dem Gut Bildung, dass die Tatsache, hierzulande muss man sich mit der Bildung ausstatten, damit man später als wahre Arbeitskraft seinen Dienst tun kann, überhaupt nicht ins Blickfeld gerät. Und auch kein schlechtes Licht wirft in den Augen der Kritiker auf das hohe Gut Bildung. Also ich will umgekehrt sagen, dass das ein Hinweis darauf ist, in dieser Gesellschaft ist alles Ware, selbst später im Job muss man seine Arbeitskraft, sein Arbeitsvermögen verkaufen an jemanden anderen. Und dafür braucht es die Bildung und das ist eigentlich der kritikable Punkt.
Ja, das ist allerdings ein ganz anderer Ansatz, weil in dieser Ausführung wird ja deutlich, wenn man jetzt zur Kasse gebeten wird, wenn man jetzt bezahlen muss, dann ist das nicht eine leider jetzt ganz zufällig eintretende hinzutretende Bedingung in dieser Gesellschaft, sondern hier ist doch alles tatsächlich dem Diktat unterworfen. Kannst du es nicht bezahlen, kriegst du es auch nicht. Es kann so viel von den nützlichsten Dingen da sein, wie man dass sie sich stapeln in den Hochhäusern, dass sie quasi zu viel sind, dass sie weggeworfen werden. Aber hier kriegt man einfach überhaupt nichts, wenn man es nicht bezahlen kann. Und dieses Prinzip wird jetzt mit Hochschulgebühren auch eingeführt. Genau, ihr kriegt es nicht, wenn ihr es nicht bezahlen könnt. Und der Hammer besteht eigentlich darin, Leute, ihr seid selber die Waren. Ihr seid selber dasjenige, was ihr verkaufen müsst. Ihr müsst euch anbieten, Geschäftsleuten, damit die was aus euch machen. Wenn es Geschäftsleuten nicht passt, aus euch was zu machen, aus den Absolventen der Schulen und Hochschulen, dann wird gar nichts aus euch. Das ist vielleicht ein Standpunkt, der ist weitaus kritikabler. Das ist eine Tatsache, die ist weitaus kritikabler als die Frage, ist denn nicht für wenigstens für Bildung, manchmal nimmt man dann ja auch so gern noch und Gesundheit oder so etwas dazu, ist denn nicht wenigstens für Bildung eine kleine Ausnahme in dieser Gesellschaft vorgesehen? Nein, in dieser Gesellschaft sind Ausnahmen nur selten vorgesehen.
Noch eine kleine Ergänzung dabei, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben. Also es ist gedacht bei der Parole, Bildung ist keine Ware, heißt ja, sie sollte keine Ware sein, weil man ist so sehr darauf angewiesen, ist so ein hohes Gut, wie zum Beispiel auch die Gesundheit. Da um den Gedanken vielleicht nochmal so zu verdeutlichen, das, auf was man unbedingt angewiesen wird, sollte keine Ware sein. Und da steckt ja wirklich das Bewusstsein noch drinnen. Ja, Ware sein ist was Schlechtes, weil man ist davon ausgeschlossen erstmal und man braucht Geld, um es zu kaufen. Das ist darin eingeschlossen. Also das Bewusstsein ist dann noch vorhanden. Nur wenn es so ist, dann müsste man sagen, was sollten überhaupt Ware sein? Dann irgendwas, was man nicht braucht, was weiß ich, Karnevalskleidung oder die Deutschlandfähnchen jetzt oder sowas. Aber sonst müsste ja alles eben keine Ware sein. Also da merkt man nochmal daran, mit dem Sachverhalt, dass alles Ware ist in der Gesellschaft, hat man sich abgefunden und reklamiert eigentlich den Status quo bislang, dass Bildung gebührenfrei war und will diesen Status erhalten, wobei der andere Punkt, Bildung ist Mittel der Qualifizierung der wahren Arbeitskraft, ganz rausfällt dabei.
Fassen wir doch noch einmal zusammen. Machen wir noch einmal klar, wo sind wir? Was war der letzte Einwand? Heute im Studio Professor Dozekal mir gegenüber.
Also der Ausgangspunkt war, kein Wunder, dass es Proteste gibt. Kein Wunder, wenn die Regierung das Studieren verteuert und mit Gebühren belegt. Ob die jetzt direkt abkassiert werden oder später sich als Schuldenberg darstellen, der dann im Berufsleben abzuzahlen ist, macht ja dabei keinen Unterschied. Also kein Wunder, dass es Protest gibt. Und die Hinweise, die ich geben wollte, waren die, dass der Protest im Namen dessen eigentlich vergeht sich die hessische Landesregierung an den Prinzipien, worum es einer Landesregierung, wenn sie Bildung macht, gehen müsste, dass diese Sorte von Protest einfach den Gegenstand verfehlt und sich auf Bedingungen verpflichtet, auf Prinzipien verpflichtet, die, wenn man sie näher betrachtet, kritikabel sind.
In der Hinsicht ist ja auch ein solcher Protest sehr, so radikal er sich vorträgt, sehr unterwürfig, ne? Ständig der Landesregierung zu sagen, wir machen uns eure Gedanken und zwar besser als ihr, ne?
Richtig, genau, das war ein Punkt. Also zu sagen, dann gibt es doch in Zukunft weniger Studierende, wenn Studiengebühren eingeführt sind. Die Landesregierung, wenn man sie sich dann betrachtet, die lässt es auf den praktischen Test ankommen und sie geht davon aus, dass es sich keiner leisten kann, nicht zu studieren. Also leisten in dem Sinne, wer an die besseren Posten will, muss studieren. Dasselbe gilt für der Chancengleichheit. Sie lässt es auf den praktischen Test ankommen, ob auch diejenigen aus unteren, schlechter gestellten Familien sich ein Studium noch leisten können, weil sie auf dem Standpunkt steht, wer es sich nicht leisten will und kann und die Kredite nicht in Anspruch nehmen will, die die Landesregierung bereitstellt, der hat es auch nicht verdient zu studieren. Also man merkt daran, es steht ein Übergang an. Man müsste eigentlich sich fragen, warum macht die Regierung das? Mit welchen Berechnungen? Auf ein paar habe ich schon hingewiesen, die Ausführungen, mit welchen Berechnungen, welche Erwartungen die hessische Landesregierung und alle Landesregierungen mit der Einführung von Studiengebühren verbinden. Das war Effektivierung des Studiums, Verkürzung und so weiter. Ich denke, man sollte an dem Punkt einfach mal einen Moment zurücktreten. Das wäre auch ein Rat an die protestierenden Studierenden im Sinne von sich klar machen, welche Rolle Wissenschaft und Ausbildung in dieser Gesellschaft spielen, sich klar machen, auf welche Rolle die Regierung, der Staat, die Wissenschaft und die Ausbildung verpflichtet und das einmal zur Kenntnis nehmen. Und ja, ich denke, das wäre der Vorschlag, den ich machen würde.
Ja, für unser Gespräch ist das genau die Richtung, die jetzt interessant wird. Die meisten befürchten ja immer, wenn man sich einlässt auf die Frage, was will die Landesregierung, was macht sie, was hat sie vor, dass man sich dann quasi gemein macht mit deren Überlegungen, dass man quasi dann deren Überlegungen übernehmen müsste. Ich kann versichern, dass wir in unserer Analyse hier, so denke ich doch, nicht zu dem Ergebnis kommen werden, wenn man sich überlegt, wofür ist die Hochschule, wofür ist die reformierte Hochschule vorgesehen, dass dann wesentliche zustimmende und kopfnickende und schulterklopfende Argumente für Herrn Koch und seinen Kultusminister oder für die hessische Regierung, für die Bundesregierung und so weiter herauskommen. Nein, das können wir ausschließen. Also stellen wir uns doch einmal die Frage, und ich stelle sie Ihnen. Sie als Wissenschaftler, können Sie uns erklären Sie uns, was heißt das, dass heutzutage die Landesregierung, aber auch die Bundesregierung sich hinstellen und sagen, wir haben einen ungeheuren Reformbedarf, wir haben einen ungeheuren Modernisierungsbedarf an den Hochschulen. Wir müssen die Formen des Lehrens und Lernens, des Prüfens, der Finanzierung und Vergütung grundlegend neu ordnen. Woher kommt das? Was ist der Ansatzpunkt? Und was ist eigentlich der Grund, der diese ganze Sache in Bewegung setzt?
Das eine, auf das haben Sie ja schon hingewiesen, das will ich auch nochmal unterstreichen, der Reformbedarf an den Hochschulen. Gegenwärtig wird ja an den Hochschulen sehr viel umgekrempelt und reformiert. Der kommt nicht von Professoren oder Studierenden. Die haben nicht den Reformbedarf entdeckt. Die waren nicht unzufrieden und die Politik führt jetzt deren Unzufriedenheit aus, sondern es ist umgekehrt. Die Politik selbst hat einen grundlegenden Reformbedarf entdeckt und macht sich schon seit geraumer Zeit, das hat die frühere rot-grüne Regierung schon betrieben, die jetzige Große Koalition setzt es fort, zu einer umfassenden Reformierung der Hochschulen. Über den Zweck dieser Reform, über das Anliegen, gibt es erstmal gar nicht viel zu entlarven. Das wird sehr deutlich ausgesprochen, zum Beispiel in Regierungserklärungen, in denen, und da will ich die Kontinuität einmal deutlich machen, die alte rot-grüne Bundesregierung gesagt hat, dass die Wissenschaft und Ausbildung in Deutschland von strategischer Bedeutung ist für die Wettbewerbsfähigkeit, dass es, so Originalton Schröder in einer Regierungserklärung einer damaligen, wenn wir spitze bleiben wollen in der Weltwirtschaft, wir unbedingt mehr in Forschung und Entwicklung investieren müssen. Und das Programm der neuen Großen Koalition, Regierung, besagt, wir müssen, wenn wir spitze sein wollen, mehr in Wissenschaft und Forschung investieren. Wir müssen um so viel besser sein, wie wir teurer sind. Ich will das erstmal festhalten, als hier wird gesagt und deutlich gemacht, betont, das ist auch nicht nur eine Zustandsbeschreibung, sondern ein Anspruch, dass Wissenschaft und Ausbildung eine Ressource der Nation sind. Von ihr soll die Position auf dem Weltmarkt abhängen, wie wir uns in der internationalen Konkurrenz, wir heißt die deutsche Nation und deutsche Geschäftsleute, in der internationalen Konkurrenz durchsetzen. Und das ist der Anspruch, der generell an die Wissenschaft gestellt wird und mit den Reformen bekräftigt vorangebracht werden soll.
Also wenn man liest, wir brauchen eine Spitzenposition bei der Produktion und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, dann könnte man ja auch die Frage stellen, woran wird eigentlich die segensreiche Wirkung dieser Produktion und Anwendung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse gemessen? Weil da gibt es ja schon eine gewisse Differenz.
Ja, bevor man fragt, woran wird sie gemessen, will ich noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Erstmal ganz simpel im Sinne einer Opposition. Ich will darauf hinweisen, es wird sehr deutlich ausgesprochen von den regierenden Bildungsministern, auch den Regierungen selbst, also den Regierungschefs, was erwarten sie sich von der Wissenschaft und auf was wollen sie sich sie verpflichten. Nämlich sie ist ein Mittel der Nation in der Standortkonkurrenz. Ein Mittel der deutschen Wirtschaft, sich auf dem Weltmarkt durchzusetzen. Und dafür hat sie da zu sein. Das ist der Anspruch. da ist von vornherein, und das geht normalerweise so selbstverständlich durch, das muss man sich vor Augen führen, da ist von vornherein gesagt, wofür Wissenschaft nicht da ist bei uns.
Ja, in die Richtung dachte ich, ja.
Also, dass Wissenschaft nicht entwickelt, gefördert, vermittelt wird als Mittel der Leute. Also, dass man Bescheid weiß, dass man gebildet ist. Das wäre übrigens ein Punkt, gebildet kann man nie genug sein. Dann weiß man nämlich über die gesellschaftlichen Einrichtungen Bescheid, man weiß über die Natur und wie sie funktioniert Bescheid. Und das Bescheidwissen ist auch das Mittel, nicht nur theoretisch sich auszukennen, sondern eben auch praktisch Einfluss zu nehmen. Ist auch das Mittel zu überprüfen, mitzugestalten, ob eine Gesellschaft vernünftig eingerichtet ist. Ich betone das mal so, um deutlich zu machen, hier ist von vornherein gesagt, die Wissenschaft hat das Mittel der Wirtschaft, der Durchsetzung der deutschen Nation auf dem Weltmarkt zu sein. Dafür ist sie die Potenz und dafür und als solche Potenz soll sie entwickelt werden. Inwieweit sie das ist, das sollten wir dann noch diskutieren. Vielleicht machen wir nochmal eine kurze Pause.
Ihr hört Radio X, hier in Radio X Index. Ich unterhalte mich heute mit Professor Dutzekal und wir haben gerade uns mal die Freiheit genommen, zu überprüfen, was ist eigentlich der Grund, der Zweck der ganzen Hochschulreformen, die zurzeit laufen. Und ein Resultat hat sich schon herausgestellt. In allen Regierungserklärungen, wenn gesagt wird, wir haben Reformbedarf, wir haben Modernisierungsbedarf, wir krempeln die Hochschulen grundlegend um, dann ist diese angestrebte Spitzenproduktion in der Wissenschaft alles andere als eine Verheißung, hey, jetzt wird's aber toll und besser für die Leute. Ganz im Gegenteil. Alles, was dort angestrebt wird, hat, daran kann man es merken, seine segensreiche Wirkung nicht etwa darin, dass gesagt wird, hey Leute, für eure Interessen, euer Wohlergehen, für Erleichterungen eures Lebens, eben der gewöhnlichen Menschen, genau dafür braucht es die Produktion und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, dafür soll es da sein, sondern es ist etwas anders. Die Spitzenposition auf dem wissenschaftlichen Gebiet wird ganz anders begründet. Sie wird ganz anders begründet und auf einen ganz anderen Nutznießer als die gewöhnlichen Menschen bezogen.
Ja, das war betont durch in den Regierungserklärungen Mittel der Wirtschaft, der Standortkonkurrenz. Davon hängt das Überleben der Nation, der Vorsprung der Nation, ist offensichtlich ein Synonym, ab. Also stellt sich die Frage, wodurch ist denn die Wissenschaft genau diese Potenz der Nation? Und die Antwort lautet, sie ist sie in der Abteilung Naturwissenschaft und Technologie dadurch, dass neue Produkte und neue Produktionsverfahren entwickelt werden sollen. Also der Auftrag, wir müssen durch die Entwicklung von Wissenschaft und Forschung die Spitzenposition behaupten oder wiedererringen, weil man ist ja der Auffassung, ganz so verdient man wie in der Vergangenheit nicht mehr am Weltmarkt. Die Spitzenposition soll wiedererrungen werden durch die Mobilisierung von Forschung und Entwicklung. Abteilung Naturwissenschaft, neue Produkte, neue Produktionsverfahren. Gucken wir uns die beiden Seiten mal an, die beiden Anforderungen.
Ich hätte vorher noch einen Punkt, der mir wichtig erscheint. Wenn man sagt Spitzenposition, wir müssen die anderen schlagen, dann ist darin ja, bevor man jetzt auf die einzelnen Felder, die das leisten sollen, eingeht, ja schon einiges gesagt darüber, wir müssen die Felder der Zukunftstechnologien besetzen. Das ist ja auch nun nicht gerade der Punkt, naja, dann arbeiten die Völker der Welt geistig zusammen und schmeißen ihre Ressourcen zusammen. Ne?
Ja, das ist richtig. Da ist gleich auf das Wissen als Exklusives bezogen. Ich würde aber das lieber oder ganz gerne nach dem Punkt nochmal verdeutlichen. Also gut. War der Gedanke. Gehen wir erstmal durch.
Okay.
Wodurch und wie ist denn eigentlich das Wissen ein Mittel der Behauptung der erfolgreichen Durchsetzung von Unternehmen und dann der ganzen Nation auf dem Weltmarkt. Und da ist die Aufgabe, Produkte sollen entwickelt werden und Produktionsverfahren sollen neue entwickelt werden durch die Wissenschaft. Bei Produkten geht sowohl der Staat wie die Entwicklung von vornherein davon aus, auch hier geht es nicht um die Entwicklung von neuen Gebrauchswerten zur vollständigeren, immer besseren Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, sondern von vornherein geht es darum, noch konkurrenzlose Produkte für Unternehmen herzustellen. Also Produkte, in denen Technologie, Wissen steckt, über das andere konkurrierende Unternehmen und dann auch ganze Nationen nicht verfügen. Sodass für ein Unternehmen, das mit diesen Produkten auf den Markt tritt, von vornherein klar ist, das garantiert einen Extraprofit. Also ein Flachbildschirm, entwickelt in Deutschland von einem deutschen Unternehmen, als erster auf dem Markt, verspricht dem Unternehmen lauter Extraprofite. Das ist der Gedanke bei neuen Produkten. Neue Produktionsverfahren, vielleicht sollte man das auch noch erläutern. Auch hier ist es so, dass selbstverständlich mit neuen Produktionsverfahren, die Arbeit ersparen helfen, Produkte effektiver herzustellen helfen, nicht daran gedacht ist, damit kann man die Arbeit erleichtern. Auch hier ist von vornherein ins Auge gefasst, neue Produktionsverfahren sollen die Produktion so verbilligen, dass diejenigen Unternehmen, die diese neuen Produktionsverfahren zur Anwendung bringen, auf dem Markt konkurrenzfähiger werden. Also verbilligt produzieren, mit ihren Preisen andere unterbieten können und trotzdem genügend Gewinn in den Produkten steckt. Das ist da der leitende Gesichtspunkt. Und diese Anwendung geht selbstverständlich nur darüber, dass bezahlte Arbeit eingespart wird. Das kennt man, das heißt Rationalisierung und hat die Seite, dass alle Mittel, mit denen Arbeit im Produktionsprozess erspart werden kann durch neue Technologie, verwendet werden zur Ersparnis von Arbeitern, von bezahlter Arbeit, sodass die Erleichterung der Produktion für diejenigen, die produzieren, überhaupt nichts Erleichterndes mit sich bringt, sondern die Wirkung hat, dass weniger Arbeiter vermehrt arbeiten müssen und die anderen arbeitslos werden. Das ist die harte Seite der Anwendung dieser Technologie. Und beide Anwendungen machen eigentlich deutlich, und das können sich auch diejenigen, die naturwissenschaftliche Fächer studieren, vor Augen führen, welche Rolle das Wissen in dieser Gesellschaft spielt, als Mittel der Durchsetzung der Kapitale auf dem Weltmarkt. Und das ist eine Sache, die ist gegen den Konsum der Massen und gegen die Beschäftigten gerichtet.
Ja, also das heißt ja, technischer Fortschritt, der verbilligt Produkte nur, wenn die zur Herstellung nötige bezahlte Arbeit ein Stück eingespart wird. Das ist immer der Hammer. Also in unserer Gesellschaftsordnung, wenn es um Kapitalvermehrung geht, dann kommt man offensichtlich beim technischen Fortschritt nicht auf Erleichterung für die Leute, sondern dann ist die Frage, wann rentiert sich eine neue Maschine? Naja, wenn sie mehr Lohn einspart, als die Maschine gekostet hat. Und schon hat man einen ganz anderen Effekt als die Frage Erleichterung für alle, mehr Produkte für alle, sondern Naturwissenschaft in dieser unserer Gesellschaft auf die gesellschaftlich herrschenden Zwecke bezogen, heißt, steigert das technologisch Entwickelte die Leistung der Arbeit, die immer noch bezahlt wird. Das ist eigentlich ein Hammer. So geht hierzulande, wenn Kapitalismus herrscht, gesellschaftlicher Fortschritt.